kann Ungleichheit nicht auch ein Stück weit gerecht sein, beziehungsweise wo schlägt Ungleichheit in Ungerechtigkeit um?
Ganz genauen Punkt kann man da natürlich nicht angeben, aber ich gehe jetzt im Prinzip konform, dass ich auch schon sagen würde, das gibt eine Verbindung natürlich hin zu einem Freiheitsbegriff und sozusagen Grundrechte zur Ausübung individueller Freiheit halte ich auch, also durchaus für zentral darin. Das ist ja durchaus auch ein liberales Ungleichheitsverständnis, dass man sagt, es muss sozusagen eine bestimmte Grundversorgung, auch bestimmte Grundfreiheiten für alle geben und darüber kann sich natürlich Ungleichheit entwickeln. Aber es ist sicherlich auch so, wie Herr Mayer sagt, dass wir natürlich sozusagen die gesamte gesellschaftliche Legitimations, sozusagen Wucht, die liegt im Prinzip auf der Frage des Leistungsbezugs von Ungleichheit. Also das ist zum Teil natürlich eine Chimäre, das ist auch eine gesellschaftliche Illusion. Es gibt keine vollständig leistungsgerechte Gesellschaft, weil wir gar nicht ganz genau wissen, wie Leistung überhaupt zu bemessen ist. Aber es gibt offensichtliche Verletzungen oder Abweichungen von diesem Leistungsprinzip. Und da würde ich schon sagen, dass sozusagen diese systematische Verwechslung von Erfolgen und Leistung, dass die schon ein Problem ist, also dass jeder, der sozusagen viel verdient, der argumentiert dann, ich verdiene viel, weil ich so viel Leistung erbringe und eigentlich sozusagen kann man gar nicht ganz genau sagen, weil es gibt kein unabhängiges Maß für die Frage, wie viel Leistung ist denn tatsächlich erbracht worden. Und das wird sehr systematisch ausgenutzt und es gibt sicherlich auch gesellschaftliche Gewöhnungseffekte, so an Spitzeneinkommen ist sicher auch ökonomisch, wird ja auch argumentiert, es gibt so diese Kaskadenvorstellung, man könnte jetzt sagen, eigentlich kann es uns gesellschaftlich egal sein, was Bill Gates verdient, weil das ist so eine Antenne, die ragt dann so ein bisschen raus aus der Einkommensverteilung und das ist eigentlich unproblematisch. Ökonomen sagen dann, es gibt natürlich im Umfeld von Bill Gates wiederum Personen, für die ist Bill Gates durchaus eine relevante Referenzgröße, also eine relevante Vergleichsgruppe und die möchten ähnlich hohe Erfolge haben. Und um diese Personen herum gibt es wiederum welche, die möchten ähnlich große Einkommen haben. Und dann setzt sich das sozusagen Ziehharmonika-artig fort und wird dann sozusagen aufgespannt. Damit vergrößert sich tendenziell die Ungleichheit. Und deswegen sind diese Spitzengehälter von Managern durchaus etwas, was man ernst nehmen muss. Es gibt ja auch Untersuchungen dazu. Da wird dann immer gefragt, wie kommen die eigentlich zustande? Warum machen da alle mit? Aber wenn man sich die Vorstände anguckt, die sitzen ja alle wechselseitig, also das sind ja richtige wabenförmige Verteilungen und Netzwerke. Das sind sozusagen Kompensationsnetzwerke, die sich wechselseitig dann von der allgemeinen Einkommensentwicklung abheben und das für völlig normal und auch für legitim halten. Man muss sich immer dieses sozusagen auch marktliberale Paradox mal vor Augen führen. Es wird ja immer gesagt sozusagen, warum brauchen die so hohe Einkommen? Ja, das ist ein Leistungsanreiz. Am oberen Ende sollen sozusagen die Einkommen maximiert werden, um Leistung auszulösen. Und am unteren Ende argumentiert man genau andersrum. Da sollen möglichst geringe Einkommen viel Leistung hervorbringen. Man könnte ja auch oben sagen, zahlt ihnen möglichst wenig, dann strengen sie sich mehr an, um möglicherweise mal mehr zu bekommen oder arbeiten länger, um dann auch da zusätzliche Einkünfte zu generieren. Oder man könnte sagen, den unten müsst ihr mehr bezahlen, dann bringen die auch mehr Leistung. Das ist eine völlig inkonsistente Argumentation, die wir lange gehört haben. Und ich glaube einfach, wir leben in einer Phase, wo es eine grundlegende auch gesellschaftliche Veränderung gibt. Herr Mayer hat das angedeutet, Verwettbewerblichung, größere Flexibilisierung, Individualisierung. Das sind alles sozusagen Aspekte, die sehr, sehr schwer machen, nochmal sozusagen solche kollektiven Gussformen für Solidarität wieder herzustellen, wie wir es hatten. Über 40 Millionen Beschäftigte, 7 Millionen sind Gewerkschaftsmitglieder. Da kann man sich natürlich schon fragen, was können diese 7 Millionen denn tatsächlich bei der primären Einkommensverteilung ausrichten? Wie viel Hebel haben wir? Wir kennen das alle mit diesen unterschiedlichen Belegschaften in einem Unternehmen, mit unterschiedlichen Statusrechten, auch mit unterschiedlichen Arbeitnehmerrechten. Also wir haben auch gesellschaftliche und sozialstrukturelle Wandlungsprozesse, die es unglaublich schwer machen, überhaupt diese Umverteilungsforderungen in den politischen Raum zu bringen. Also im Erregungsraum ist das sehr prominent. Ich habe ja das mit den über 80% genannt. Aber im politischen Raum haben wir keine sehr großen Erfolge. Ich möchte daran erinnern, dass wir, dass auch die Grünen natürlich mit einer stärkeren sozialpolitischen und umverteilungspolitischen Orientierung in den letzten Wahlkampf gegangen sind und da auch sehr auf die Nase gefallen sind, weil es einfach schwer war, dafür Mehrheit zu finden. Man könnte genauso fragen, wir haben diese extrem schiefe Vermögensverteilung. Bei den Einkommen würden alle Vorschläge, die es jetzt gibt zur Einkommen, bei den Vermögen und Erbschaften, alle Vorschläge, die es gibt zur Veränderung der Erbschaftsbesteuerung, die würden eine sehr, sehr kleine Gruppe treffen. Trotzdem sagen 60% der Bevölkerung in Umfragen, wir sind gegen eine Erhöhung. Und da muss man sich fragen, wie kommt so etwas zustande? Ich möchte jetzt nicht noch länglich das an Detail erklären, aber ich glaube, das hat auch was mit diesen angedeuteten gesellschaftlichen Wandlungsprozessen zu tun, dass es eben nicht mehr ganz so einfach ist, für so eine Umverteilungspolitik überhaupt politische Mehrheiten zu gewinnen. Es tut mir leid, dass ich da mal so skeptisch bin, aber ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir sie haben, aber es ist sehr, sehr schwer, dafür eben Mehrheiten zu mobilisieren.
Dankeschön, Herr Mau. Herr Mayer, Sie haben gesagt, Ungleichheit und Unsicherheit sind die beiden Krankheiten unserer Gesellschaft. Und wenn man jetzt sozusagen das Ziel hat, unsere Demokratie nicht nur zu erhalten, sondern auch zu bestärken, wo soll dann Politik ansetzen? Soll sie eher am unteren Rand ansetzen und sozusagen da für mehr Gleichheit sorgen oder eher in der Mitte der Gesellschaft und die Unsicherheit abbauen?
Das hat was miteinander zu tun, das kann man gar nicht voneinander trennen. Das hat auch was zu tun mit der Frage, die Herr Mau aufgeworfen hat. Die Frage, wie viel Ungleichheit würde eine Gesellschaft akzeptieren und unter welchen Bedingungen? Kann man ja jetzt abstrakt so beantworten, wie wir das schon gerade eben gemacht haben. Diejenigen, die leistungsbedingt sind, nämlich Leistung verstanden, als eine besondere Anstrengung, die am Ende der ganzen Gesellschaft zugutekommt. Also nicht nur mir selber. Also das kann meinetwegen für einen Arzt gelten, das kann für eine Krankenschwester gelten, das kann für einen Facharbeiter gelten, vielleicht nicht für einen Spekulanten, für einen Finanzspekulanten, für viele andere nicht, und zwar nachvollziehbar. Und dieses Kriterium, das wird dann etwas leichter definierbar, wenn man Vorstellungen hat, wo unten die Ungleichheit aufhören muss, also wo der Sockel ist, auf dem alle stehen, und wo oben die Ungleichheit aufhören muss, wo sozusagen die Vermögen und die Einkommen so sind, dass ganz klar ist, das kann nicht leistungsbedingt sein, im Vergleich, im historischen Vergleich, im internationalen Vergleich und überhaupt nach dem Verständnis unserer Gesellschaft. Wenn man da unten den hohen Sockel hat, der müsste deutlich höher sein bei uns, als er jetzt ist. Und wenn man oben sagt, da ist eine Grenze, wo dann also entweder durch Steuern oder auf andere Weise begrenzt wird, dass das nicht in den Himmel schießt, vor allem bei den Vermögen auch. Und es besteht dann sozusagen ein nachvollziehbarer Zwischenbereich der Differenzierung. Dann ist dieser Differenzierungsbereich nicht mehr so hart umkämpft, weil es nicht mehr ins Gigantische, ins Irre abgleitet und weil es nicht mehr auf Kosten von elementaren Lebenschancen der weniger Gutgestellten geht. Das wäre meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt. Ich will auch noch eine andere Frage hier beantworten, die Sie gestellt haben, Herr Mau. Das ist natürlich eine interessante Frage. Bei Ihrer Umfrage mitbekommen oder erfahren, 82% sagen, diese Ungleichheiten sind viel zu groß, und dann im politischen Prozess versandet das. Da habe ich also eine ganz, ganz genaue Vorstellung, woran das liegt, die auch nicht so ganz aus der Luft gegriffen ist, sondern wir haben uns da auch ein bisschen im Bereich der Forschung damit beschäftigt, an der Universität, wo ich in diesem Bereich tätig war. Das hat sehr, sehr viel mit der Art der medialen Berichterstattung zu tun. Sobald Sie eine solche Forderung erheben, wie zum Beispiel Erbschaftssteuer, wird in einem Teil der Massenmedien sofort der Slogan draus: Die wollen der Oma ihr Häuschen wegnehmen. Und zwar in einer solchen Art und Weise, dass sie dann kaum noch durchkommen. Könnte sein, dass sich da durch die sozialen Medien was ändert, eher nicht, weil die sozialen Medien dann so desorientieren, dass sie dann zusätzlich noch Ungewissheit schaffen. Und wenn sie zum Beispiel in diesem Bereich, so wie das damals Trittin gemacht hat, sagen, wir wollen eine gewisse Steuererhöhung, der ist sofort vom ersten Augenblick an, von den Medien bis hin zu den eher linksliberalen Qualitätsmedien geschlachtet wurden und dann noch mit Stichworten, die sein eigener Parteifreund aus Baden-Württemberg den Medien zugerufen hat. So, das ist ein Riesenproblem. Ein Problem, das in den USA noch viel, viel, viel schlimmer ist, wo Untersuchungen gezeigt haben, sozusagen die eigentlichen politischen Fragen und Gegensätze in diesem Mediensystem völlig versanden und verwandelt werden in was ganz anderes. Weil man gestern um Personenfragen oder um Religionsfragen, obwohl die eigentlichen Fragen, die die Leute bewegen, andere sind. Auch da ein Riesenunterschied zwischen dem, was die Leute in gut gemachten Umfragen sagen und dem, wofür sie dann stimmen. Also diese Barriere, diese wunderbare Verwandlung oder diese wundersame Verwandlung von Bevölkerungsinteressen im Mediensystem spielt da sicherlich auch nochmal eine sehr, sehr große Rolle.
Okay, bevor ich jetzt das Podium öffne, hätte ich noch eine Frage an Sie beide. Herr Mau, Sie hatten es, glaube ich, schon mal so angedeutet. Wäre ein Grundeinkommen eine Alternative für unseren Wohlfahrtsstaat? Ich weiß, es ist ein sehr großes Thema, aber vielleicht in 2, 3 Sätzen Ihre Meinungen, ob Sie eine Alternative hätten.
Also ich bin kein Anhänger des Grundeinkommens, aus dem Grund, weil ich glaube, es würde eine extreme Spaltung der Gesellschaft mit sich bringen, mit denjenigen, die sich sozusagen auf einem niedrigen Transferniveau damit abspeisen und ruhigstellen lassen und sich davon abkoppelnden allgemeinen Einkommen und sozusagen dem Gefühl derer, die diese Einkommen dann erzielen, das sei alles schon gut und recht so und man müsse nicht mehr für die da unten tun. Es gibt ja einige Leute, die sagen, sobald man das hätte, würde dann quasi ein Sog von diesen Personen dann ausgehen, die würden dann alle auf den Arbeitsmarkt strömen, daran glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass die meisten Leute, die das diskutieren und auch zum Teil sehr freundlich diskutieren, kaum einen blassen Schimmer davon haben, was für eine fundamentale Veränderung das für unser gesamtes Sicherungssystem bedeuten würde. Die Kosten dieses Grundeinkommens wären ja ungefähr 900 Milliarden, wenn man das so bei 1.000 Euro ansetzt, pro Jahr. Das heißt, wir müssten dafür unseren gesamten Sozialhaushalt, also Rentenversicherung, Gesundheitsversicherung etc., alles müsste abgeschafft werden. Und das wäre schon, glaube ich, ein fundamentaler Wandel. Wenn man das ein bisschen konkreter mit Leuten bespricht, dann sagen, ja, das muss ja dann erstmal eine lange Übergangszeit geben und meine Rentenansprüche, die ich jetzt schon angehäuft habe, die dürfen davon natürlich nicht und so weiter. Also dann nehmen die Leute doch sehr viel Abstand von diesen Vorschlägen. Ich glaube, wir brauchen einen ordentlichen Vorschlag für eine Erbschaftsbesteuerung. Ich glaube, dass die Leute sehr widerwillig Steuererhöhungen für irgendetwas akzeptieren. Deswegen muss dieses Geld zweckgebunden eingesetzt werden und es muss eingesetzt werden für die Erweiterung von Lebenschancen. Es muss sehr plastisch sichtbar werden, wo ist eigentlich der Nutzen dieser größeren sozusagen fiskalischen Vereinnahmung von privatem Kapital. Und wenn wir sagen, wir können damit das Ungleichheitsproblem lösen und wir können dieses Geld auch für sehr gute Zwecke einsetzen, wenn das zusammenkommt, also wir werden das Ungleichheitsproblem nicht ganz lösen, aber wenn wir es ein bisschen abmildern, wenn das zusammenkommt, dann hätte ich schon die Hoffnung, dass sich da einige Menschen und Bevölkerungsgruppen durchaus für begeistern können. Aber es ist klar, wie Herr Mayer sagt, die mediale Gegenwehr, auch die Lobbygruppen-Gegenwehr, das darf man auch nicht vergessen, die ist ja jetzt in der letzten Diskussionsrunde zur Erbschaftssteuerreform schon heftig gewesen und die wird auch ein nächstes Mal sehr heftig sein. Und dann werden alle von uns glauben, dass es wirklich um Omas Häuschen geht, für das man irgendwie dann mal erben würde und für das man dann so viel Geld bezahlen muss, dass einen das letzten Endes in den Ruin treibt. Und diese Meinung ist gar nicht so selten, sondern relativ weit verbreitet.
Vielen Dank, Herr Mau. Ich habe noch einen ganzen Fragenkatalog hier, aber ich würde sagen, es wäre einfach mal Zeit, das Podium hier zu öffnen. Und wenn Sie Fragen an unsere beiden Experten haben, würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt wie folgt vor. Sie melden sich. Ich komme dann runter und zu Ihnen und würde Ihnen das Mikro hinhalten. Ich würde es nicht abgeben, weil Sie haben das vorhin bei Herrn Mau gesehen. Sobald ich mein Mikro abgebe, dann wächst das irgendwie so in der Hand fest. Genau, und dann würde ich ein paar Fragen sammeln und die dann so wieder ans Podium zurückspielen und Sie beide bitten, darauf zu antworten. Gibt es?
Ja, auf dem Bild, da steht ja unten in der Ecke Klein, Demokratie und Gleichheit. Und ich würde die Frage gerne an Sie stellen. Gibt es ein Ausmaß an Ungleichheit in der Gesellschaft, das die Demokratie zu Fall bringen kann? Und wo könnte man so etwas ansiedeln? Es könnte ja durchaus sein, dass das, was gerade Herr Mayer skizziert hat, Beispiel das Häuschens der Oma und der Medienreaktion, dass das obere Perzentil der Gesellschaft sozusagen seine Macht nutzt und die Demokratie aushöhlt und zu einer rein formalen werden lässt.
Dankeschön. Machen wir hier direkt weiter. Ja.
Professor Mau, warum gehen Sie so viel mit Umfragen um in der Argumentation? Wenn ich Milliarden Fliegen frage, was am besten schmeckt, da kriege ich eine Antwort, die mir nicht gefällt. Genauso ist es, wenn ich ein altes Buch zitiere, es gibt Leute, die sagen heute Hosanna und 3 Tage später kreuzige den. Steht schon in der Bibel. Also warum argumentieren Sie nicht mehr mit irgendwelchen Argumenten und die Umfragen, die haben für mich keinen Wert.
Dankeschön, dann würde ich noch eine Frage mit reinnehmen.
Ganz gerne wusste, was Professor Mayer zum leistungslosen Grundeinkommen sagt. Als wenn er ein Gegenpart ist, wenn er derselben Meinung ist wie Herr Mau, ist mir das egal.
Dankeschön. Wer von Ihnen möchte anfangen?
Ja, gut, an Umfragen, klar, das kann man mal, das ist, also ich bin selber Umfrageforscher und man sagt immer, wenn man wissen will, was die Leute denken, dann muss man sie fragen. Und natürlich gibt es wissenschaftliche Umfragen, die seriös sind, wo man natürlich auch die Fragen testet und versucht zu validieren. Und es gibt natürlich auch tendenzielle Umfragen, wo Leuten etwas in den Mund gelegt wird. Das heißt nicht, dass die Meinungen unveränderlich sind. Wir haben zum Beispiel so etwas gemacht, das nennen wir deliberatives Forum. Wir haben 40 Bürger repräsentativ eingeladen, die haben 9 Stunden über die Sozialpolitik der Zukunft diskutiert. Wir haben die vorher sozusagen mit einem Fragebogen befragt und dann sind die 14 Tage später wiedergekommen, haben nochmal 9 Stunden diskutiert und haben versucht, so etwas zu machen wie ein politisches Planspiel, eine eigene Agenda entwickeln. Und es ist sehr interessant, dass sich sozusagen in dieser Dynamik der Auseinandersetzung, in der Diskussion Meinungsbildungsprozesse herstellen und die Leute doch hinterher andere Einstellungen und Vorstellungen hatten wie vorher. Und das ist auch ganz normal, das findet im politischen Prozess auch statt. Dennoch muss man als Randbedingung politischen Handelns solche Umfragen auch ernst nehmen. Wenn es eine extrem große Skepsis gegenüber einer Erbschaftsbesteuerung gibt und Sie kommen damit in die Öffentlichkeit, dann müssen Sie sich erstmal mit dieser Skepsis auseinandersetzen und sie auch überwinden. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach. Zur ersten Frage. Natürlich, unser Extrembeispiel sind immer die USA. Da sprechen sozusagen Forscher von so etwas, das nennen die Vermögensverteidigungsindustrie. Also ein Kranz von Anwälten, Lobbygruppen, Beratern, politischen Einflüsterern, die sich in Washington festgesetzt haben und wo aber Milliarden investiert werden, um Politik zugunsten der Reichen zu machen. Man könnte jetzt erstmal sehr naiv daran gehen und sagen, Demokratie heißt One Man, One Vote oder One Woman, One Vote. Das heißt, die Mehrheiten können darüber entscheiden, sozusagen, wie die Verteilungspolitik eigentlich aussieht. Und sie können sie zu ihren Gunsten verändern. Dem ist aber nicht so. Das heißt, wenn das jetzt die Umfragen so sagen würden, dann könnte man eigentlich sagen, ja gut, dann kann man, geht voran. Sondern es gibt vielfältige Übersetzungsprozesse in den politischen Bereich hinein. Wir wissen auch, dass je größer die Ungleichheit, desto geringer sozusagen die Wahlbeteiligung am unteren Ende. Jetzt verändert sich das ein bisschen, weil wir Protestparteien haben, die sich gegen das Establishment stellen und die da oben sozusagen dann zum direkten Adressaten ihrer politischen Forderungen machen. Aber wir haben auch in der Mittelschicht durchaus sozusagen ambivalente Perspektiven. Amerikanischer Kollege hat untersucht, warum stimmt eigentlich die amerikanische Mittelschicht unter George Bush damals, warum stimmt die immer für Steuerreformen, die ihnen fast nichts nützen und den Reichen mehr und mehr Steuerprivilegien einräumen. Das ist ja ein Paradox. Der nennt das unenlightened self-interest, also unaufgeklärtes Eigeninteresse. George Bush hat alle Steuerreformen so angelegt, dass auch ein paar Dollar für die Mittelschicht rausspringen. Dann haben die dazu gestimmt, aber am oberen Ende der Einkommensverteilung oder auch der Besteuerung von Unternehmen sind immer Millionen und Milliarden schwere Steuergeschenke gemacht worden. Das heißt, versprechen Sie der Mittelschicht 10 Euro, legen Sie einen Reformvorschlag auf den Tisch, dann stimmen die dort zu, überlegen aber nicht, was das eigentlich für verteilungspolitische Implikationen insgesamt hat. Also der Spatz in der Hand ist offensichtlich häufig lieber als die Taube auf dem Dach.
Herr Mayer, die Frage zum Grundeinkommen.
Ja, ich will Frage mal sagen. Also es gibt natürlich keinen mathematischen Wert. Stimmende Erfahrungswerte. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Moment eine Situation, wo wir merken, dieses Maß an Ungleichheit, das wir erreicht haben, bringt eine große Unruhe ins Land. Wir haben jetzt eine Zweidrittel-Demokratie. Ein Drittel der Menschen nimmt gar nicht mehr an Wahlen und anderen politisch-demokratischen Aktivitäten teil. Diese Ungleichheit unterhöhlt die Demokratie, mindert ihre Legitimität. Und deswegen denken alle darüber nach, was kann man, was muss man jetzt machen. Es entsteht ein Bewusstsein in der Gesellschaft, dass das ein Abweg ist, der die Demokratie massiv gefährdet. Wie weit das noch gehen könnte, ist die Frage. Aber es zeigt sich ja, dass jetzt schon diese Gleichheitsdiskussion tatsächlich geführt wird. Und wahrscheinlich wird auch einiges gemacht. Also solche Warnsignale, die gibt es in verschiedener Weise. Und wenn dann die Politiker, die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft darauf reagieren, dann ist ja die Sache in Ordnung. Nur wenn sie darauf nicht reagieren, dann kann es passieren, dass dann plötzlich autoritäre Führer mit ihren Gefolgschaften entweder die Macht belagern oder sogar erobern. Und an welchem Punkt das der Fall ist, wir haben ja ein paar Länder in Europa, wo diese Entwicklung schon ziemlich weit gediehen ist. Also das ist nicht mit dem Rasiermesser zu markieren, aber das sind Zonen der Gefährdung, die man ziemlich leicht erkennen kann. Ich will nochmal zu diesen Umfragen was sagen. Also ich würde das noch ein bisschen anders sehen. Ich würde so sagen, wenn die Umfragen die öffentliche Diskussion ersetzen, dann sind sie hochgefährlich und undemokratisch. Weil nämlich eine Umfrage erst dann aussagekräftig ist, wenn sie nach einer geführten Diskussion gemacht wird. Wenn wir jetzt ein Jahr lang darüber diskutiert haben, sodass die meisten Bürgerinnen und Bürger ein ziemlich klares Bewusstsein davon bekommen haben, was steht denn auf dem Spiel, was sind denn die Alternativen? Und zum Beispiel auch die ganzen verschiedenen Steuervarianten gründlich durchdiskutiert worden sind und den großen Teil der Gesellschaft erreicht haben, dann sind Umfragen aussagekräftig. Bei uns in der Umfragedemokratie läuft es aber oft andersrum. Da wird vor einer Diskussion eine Umfrage gemacht und dann haben alle, vor allem auch die Politiker, Angst, das heiße Eisen noch anzufangen, weil die Umfrage ja gesagt hat, das wollen die Leute nicht. Aber die wissen gar nicht, was sie wollen oder was sie nicht wollen, weil es ja noch gar nicht diskutiert worden ist. Und das ist dann ein riesen demokratisches Problem, diese Umfragedemokratie, die bei uns eine riesen Rolle spielt. Ich habe das ja oft miterlebt, wie sowas funktioniert. Und die andere Frage mit diesem Grundeinkommen, was das unbedingte Grundeinkommen anbetrifft, stimme ich Ihnen zu, aber ich würde doch mal an Folgendes erinnern. Was wir in der Bundesrepublik haben, ist eine garantierte Grundsicherung. Und es ist ja auch nicht wenig. Wir haben eine letzten Endes grundgesetzlich oder wenn man so will auch grundrechtlich geschützte garantierte Grundsicherung. Es kann niemand unter einen bestimmten Grundsicherungsbetrag runterfallen. Ob der hoch genug ist, um ein menschenwürdiges Leben einbezogen in die Gesellschaft führen zu können, ist eine andere Frage. Aber das haben wir schon. Und da würde ich sagen, daran weiterarbeiten, das gegebenenfalls auch erhöhen, das ist die richtige Methode, die ja im Grunde genommen das Ziel auch erreicht.
Okay, vielen Dank. Da würde ich die zweite Runde einläuten. Ich habe schon zwei Hände gesehen. Okay, nochmal zwei.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage zu Ihrer Erklärung, warum die Meinung in der Bevölkerung nicht unbedingt in den politischen Prozess geht. Also reicht es tatsächlich, das allein den Medien zuzuschreiben? Also ist das allein der Grund dafür, dass Menschen gegen ihre eigenen Interessen politische Richter wählen etc. Ich meine, es ist ein interessanter Prozess, finde ich, wie aus der Bankenkrise zum Beispiel eine Verschuldungskrise geworden ist. Ich fand es auch sehr interessant, wie auf einmal aus dem Verstärken von der AfD geworden ist, wir sind zu politisch korrekt. Die Minderheitenförderung hat dazu geführt, dass sich viele Bereiche der Gesellschaft ab... Also da sind ja wirklich ideologische Verschiebungen stattgefunden. Und das wäre so meine Frage, liegt das tatsächlich nur an den Medien? Und wenn ja, dann fehlt mir Ihre Forderung, genau da zu gucken, also was kann man gegen Medienkonzentration tun, was kann man dafür tun, dass eine Berichterstattung, eine öffentliche Berichterstattung umfassender ist, also eben nicht privatisiert wird, eben vielleicht auch mehr öffentliche Berichterstattung, die wirklich öffentlich ist, also auch die verschiedenen politischen Strömungen repräsentiert.
Okay, dann gehe ich mal noch nach auf die andere Seite. Da waren noch zwei Fragen.
Ja, lieber Thomas Mayer, ich fand die Idee einer, wie soll man sagen, eines Sockels plus eines Deckels, also dessen, was ein legitimer Einkommenskorridor sein könnte, hochinteressant, der wahrscheinlich in verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich aussähe, aber, glaube ich, ein sehr gutes Prinzip ist. Ich glaube bloß, das ist etwas, womit man die Einkommensverteilung korrigieren kann, nicht aber die Vermögensverteilung. Denn dafür müssten die Eingriffe wesentlich stärker sein. Wir haben mal durchgerechnet, wie es denn wäre, wenn man statt einer Erbschaftssteuer hingehen würde und würde im Sinne eines solchen Korridors eine Obergrenze einführen. Es dürfen nur noch maximal 10 Millionen Euro pro Kopf vererbt werden, also pro Empfänger. Da kann keiner sagen, dass das dann ein armes Schwein wäre, weil das sind 10.000 Euro pro Monat vom ersten Lebenstag bis zum 80. Lebensjahr. Ja? Ohne Zinsen gerechnet. Das würde aber bedeuten, dass plötzlich massive Summen umverteilt würden. Und in all meinen Diskussionen habe ich nie gehört, dass die Leute Angst um Omas Häuschen hatten, wenn es hieß, ab 10 Millionen ist die Grenze. Solche Häuser hat Oma nicht.
Dankeschön. Kommt dann noch bei Ihnen.
Bei solchen Erbschaften geht es, glaube ich, wohl nur um Vermögen, das aus Einkommen, aus Erwerbseinkommen angesammelt wurde. Was aber hier gar nicht so prononciert zur Sprache kam, sind die großen Unternehmensvermögen. Wenn man zum Beispiel mal an die Familie Quandt denkt, da geht es nicht um Millionen, sondern um Milliarden und zig Milliarden, die da vererbt werden. Und wenn man daran geht, die ernsthaft zu besteuern, also der Erbschaftssteuer zu unterwerfen, dann würde man auch andere Machtverhältnisse im Wirtschaftsleben schaffen können. Und ich glaube, das wäre auch ein ganz wesentlicher Punkt, den man angehen müsste, um das Auseinanderdriften der großen, der Vermögen und damit die Vermögensungleichheit anzugehen. Das andere Thema, das bedingungslose Grundeinkommen, Herr Mayer hat davon gesprochen, wir hätten ja schon eine Grundsicherung. Das ist aber, glaube ich, was Sie meinen, nur die Grundsicherung im Alter. Worum es aber bei der Diskussion ums bedingungslose Grundeinkommen, glaube ich, geht, ist, dass für alle Einwohner ein Grundsockel bedingungslos zur Verfügung gestellt wird. Und das kommt, meine ich, im Grunde auch der Idee eines unteren Einkommenssockels nahe. Und wenn man das in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens machen würde, dann hätte man im Grunde auch eine völlige Umverteilung der Machtverhältnisse auf dem sogenannten Arbeitsmarkt. Weil plötzlich diejenigen, die ihre Arbeit anbieten, die viel größere Macht hätten gegenüber den Arbeitgebern, was jetzt die Vergütung dafür angeht, als es jetzt der Fall ist. Wir hätten keinen Arbeitslosen, keine Reserve mehr, die dazu führen kann, dass der Lohn gedrückt wird, sondern im Gegenteil, diejenigen, die Arbeit zu vergeben haben, also Arbeit nachfragen, die müssten sich mehr anstrengen und mehr überlegen, ob sie nicht höhere Preise dafür zahlen müssten.
Okay, vielen Dank. Ich habe mir notiert im Kopf einmal die Frage nochmal zu den Medien, dann zu dem
Deckel oben bei den Erbschaften und Frage der Unternehmenserbschaften und auch nochmal Thema Grundeinkommen. Wollen Sie diesmal anfangen, Herr Mayer?
Ja, also ich würde zu den Medien gerne nochmal was sagen. Die Situation in der Medienwelt hat sich natürlich in den letzten 4-5 Jahren oder so durch das Wuchern der sozialen Medien, der sogenannten sozialen oder unsozialen Medien, verändert. Aber es ist tatsächlich so, wenn Sie das untersuchen, und wir haben das untersucht, ich hab das auch in wissenschaftlichen Forschungsprogrammen untersucht, wie das funktioniert, mit Journalisten zusammen, mit Medienwissenschaften zusammen. Es ist im Grunde so, dass heutzutage sogar noch stärker als in vergangenen Zeiten das eigene Interesse der Medienkonzerne, das Eigeninteresse der Journalisten als soziale Milieu durchschlägt bei der Art, wie Dinge gefärbt, ausgewählt und gewichtet werden. Das können Sie ganz genau an den einzelnen Artikeln zeigen. Bestimmte Thesen, bestimmte Positionen haben keine echte Chance, fair, wohlwollend behandelt zu werden. Es spielen auch übrigens in den deutschen Medien bis hin zu den Linksliberalen die sozialen Themen und die Ungleichheitsthemen nur ganz selten eine Rolle. Nur dann, wenn zufällig durch ein spezielles Event, Bericht der Bundesregierung oder irgendetwas Ähnliches, das mal aufs Tableau gekommen ist. Ansonsten wird das sozusagen vernachlässigt, ist uninteressant. Das prägt natürlich das Bild vieler. Das bezieht sich auf das Fernsehen, das bezieht sich auf die Tageszeitungen. Und jetzt ist natürlich zusätzlich noch in den sozialen Medien sozusagen eine vollkommen desorientierende, irre zum Teil Art, wie Vorurteile verbreitet werden in den Echokammern. Aber das spielt eine große Rolle. Ich habe auch oft genug gesehen, wie in der Politik so geplant wird, dass die erwartete Position der Medien eine große Rolle spielt, bei dem, was man dann überhaupt noch macht und vorschlägt und entwickelt. Bitte? Ja, ja. Weil ganz klar ist. Ja, das heißt, natürlich, weil das so ist, unterwerfen sich zahlreiche Politiker von vornherein diesen Regeln. Das haben wir ja auch genannt, die Mediatisierung der Politik. Früher, eine Zeit lang zumindest, war das so, die Medien beobachten die Politik und berichten drüber. Eine Zeit lang waren das politische Medien, Parteimedien, Richtungsmedien. Jetzt ist das so, die Berater der Politiker beobachten die Medien, damit sie wissen, was sie wie bringen müssen, damit sie in die Medien überhaupt reinkommen. Insofern wirken die eben durch diese mediatisierte Politik wie eine Schere im Kopf. Das ist ein umfassender Prozess. In den USA viel, viel, viel schlimmer. Gibt es sehr gute Untersuchungen darüber, dass im Grunde die realen Bedürfnisse, die in der Gesellschaft vorhanden sind, verschwinden im Medienprozess regelrecht. Die werden umgedeutet in religiöse, in kulturelle, in Persönlichkeitsfragen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das hat sehr, sehr viel. Nun könnte man, Wolfgang Roth, da hast du ja vollkommen recht, sagen, wenn Politiker mal wagen würden, ein Jahr lang trotzdem so eine Kontroverse offensiv zu führen, dann kann das durchaus auch sein, dass sie durchdrehen. Das wagen sie aber gar nicht mehr. Das ist dann ein Zusammenspiel natürlich zwischen der Medienmacht und dem Wegducken der führenden Politiker. Das ist die eine Frage. Dieses mit dem Korridor, naja, man müsste natürlich einen Weg finden, auch die großen Industrieunternehmen da einzubeziehen. Ich will das jetzt im Einzelnen nicht diskutieren, aber ich denke, da gibt es Wege, wie das gemacht werden kann. Und es gibt natürlich auch Wege, zum Beispiel Belegschaften zu beteiligen an diesem Vermögen. Die sind ja diskutiert worden. Da haben ja lange Jahre gewerkschaftliche und andere Vorschläge auf dem Tisch gelegt. Da braucht man nochmal ins Archiv zu gucken. Da gibt es zahlreiche Vorschläge, wie man das machen kann. Und es gibt natürlich tatsächlich eine garantierte Grundsicherung bei uns. Auch wenn Sie erst 40 sind, entweder kriegen Sie Arbeitslosengeld 2 oder Hilfe zum Lebensunterhalt, eins von beiden. Oder Ergänzung. Das heißt, ohne jegliche Hilfe zum Lebensunterhalt, also ohne ein Lebenseinkommen, kann in der Bundesrepublik im Prinzip niemand dastehen müssen.
Herzlichen Dank, Herr Mau. Haben Sie noch Ergänzungen?
Ja, vielleicht nochmal zum garantierten Grundeinkommen. Herr Mayer hat das vorhin gesagt, sozusagen, es gibt ja zwei Ziele auch von Sozialpolitik. Und das eine ist sozusagen das Gleichheitsziel und das andere ist aber das Sicherheitsziel. Und wenn man jetzt fragt, woher kommt eigentlich die Statusangst, dann hat die natürlich auch etwas damit zu tun, dass Leute das Gefühl haben, dass sozusagen diese Statusgarantien, die sie haben, durch alte sozusagen Laufbahnkarrieren, aber auch natürlich durch das Versprechen des Wohlfahrtsstaates, dass das nicht mehr so eintritt. Und wir haben selber auch, jetzt muss ich wieder auf Umfragen kommen, wovor hat eigentlich die Mittelschicht Angst, wovor hat die Statusangst? Natürlich nicht vor dem Verarmen morgen, aber natürlich ganz klar vor Fragen, ob sie ihren Lebensstandard im Alter tatsächlich halten können. Und wenn sie umschalten auf ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann fällt eben jeder im Alter auf ein bestimmtes Niveau zurück. Das kann man für gerecht oder nicht gerecht halten, aber es ist ein sozusagen dezidierter Abschied von diesem Sicherheitsziel, das man auch staatlich unterstützt oder durch Sozialversicherung unterstützt, dass Personen dann eben nicht so starke Statusverluste hinnehmen müssen. Sicherlich, die Idee ist unglaublich charmant, auch elegant, auch administrativ einfach umzusetzen, muss man ja auch mal dazu sagen. Aber zugleich bedeutet sie eben eine völlige Verschiebung der bisher existierenden Parameter sozusagen von auch staatlicher Versicherung und Statuszusicherung. Und ich glaube, wenn man das durchdekliniert, läuft es doch letzten Endes auf eine Spaltung der Gesellschaft hinaus. Da wird es für ein paar Leute sicherlich so sein, dass sie auch mehr Macht haben im Prozess der Lohnaushandlung. Aber für viele andere wird es so sein, dass sie sozusagen alimentiert und abgehängt sind. Für die Gesellschaft mag es auch durchaus attraktiv sein, einen größeren Personenkreis ruhig zu stellen und aus dem Arbeitsprozess zu entfernen, vor dem Hintergrund dieser Digitalisierungsentwicklung. Und wir werden sehr intensive politische Verhandlungen haben, wenn das sozusagen ein gesellschaftliches Residuum ist über die Höhe dieses Grundeinkommens. Und selbst Länder wie Finnland, das ist jetzt bei diesen ersten Experimenten, die jetzt laufen, da ist es eben sozusagen nicht sehr generös angelegt, sondern relativ schmal bemessen. Und ich glaube, dass wenn Sie so eine starke gesellschaftliche Spaltung haben, dass es immer politische Verführungen dahingehend geben wird, dass sozusagen die gutgestellte Mehrheit tendenziell Ressourcen der sozusagen alimentierten Minderheit entzieht und vielleicht auch dieses Niveau des Grundeinkommens, das sie ja dann gar nicht mehr brauchen, weil sie auf dem Arbeitsmarkt schon genug verdienen und weil sozusagen das nur einen sehr kleinen Beitrag zu ihrem Gesamteinkommen tatsächlich leistet, dass es solche Entsolidarisierung nochmal stark befördern würde. Also so charmant, wie ich das auch in Teilen finde, glaube ich, dass sozusagen die politischen Folgewirkungen zum Teil verheerend werden würden. Und es überrascht eben auch nicht, dass einer der Protagonisten Unternehmer ist, denn ein anderer sozusagen marktliberaler Ökonom, die jetzt diese Diskussion sehr intensiv befeuern, die natürlich damit ganz andere Zielstellungen verbinden, als die für die wir jetzt eigentlich hier einstehen, nämlich die Frage sozusagen der sozialen Demokratie und auch der Ermöglichung von gesellschaftlicher Teilhabe und auch Schaffung von Lebenschancen letzten Endes.
Dankeschön. Jetzt kommt der kritische Punkt für die Moderation, in dem das Wohlwollen umschlagen könnte in gewisse Ablehnung. Ich werde jetzt die letzte Runde einleiten. Ich habe noch 5 Hände oben gesehen. Ich werde jetzt noch mehr. Ich werde jetzt 3 Hände davon auswählen, die sich schon länger gemeldet haben und auch schon mal bitten, dass alle sich recht kurz fassen, dann machen wir noch mal eine Abschlussrunde und dann gibt es aber danach auch noch die Möglichkeiten, die beiden anzusprechen. Alle praktischerweise hier in diesem Dreieck, Nummer 1.
Andreas Vogel, Kommunikationswissenschaftler. Die Medialisierung der Politik, das ist ja nur die eine Seite. Die Politisierung der Medien ist die andere Seite. Wir haben ja ein Wechselverhältnis. Also ich halte es dafür für völlig verfehlt, sozusagen einseitig auf die Medien zu zeigen. Umgekehrt kann man auch kräftig auf die Politik zeigen. Beide Felder kommen aus denselben Milieus, aus dem Mittelstand weitgehend. Und ich glaube, da ist das Problem. Meine Ansicht ist hier, wir haben heutzutage in Deutschland eine Konsensgesellschaft, die zu viel Konsensbrei verbreitet. Wir brauchen Tendenzmedien. wir brauchen Tendenzen, die offen sozusagen als Meinungskampf im besten Sinne ausgetragen werden, und das fehlt in Deutschland. Und deshalb kommen auch solche Positionen nicht durch, weil diese ganze Tendenz, weil dieser ganze Konsensausrichtung in unserer Gesellschaft, aber sogar auch in unserer Politik dazu führt, dass eben kantigere Ideen gar nicht verfolgt werden. Einen anderen Aspekt möchte ich noch ansprechen, nämlich das Thema Unternehmen. Wir sprechen dauernd über natürliche Personen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass in Deutschland inzwischen, obwohl wir immer das Grundgesetz, stellen wir uns so vor, das sind Grundrechte für natürliche Personen, immer mehr juristische Personen nutzen die Grundrechte unseres Grundgesetzes. Und als natürliche Person bin ich bald schlechter gestellt wie als juristische Person. Zwei juristische Personen können strafrechtlich nicht verfolgt werden. Und andererseits haben diese juristischen Personen viel von diesen Ressourcen, von denen wir reden. Denn es geht ja gar nicht darum, wie viel Ungleichheit unsere Gesellschaft verträgt, sondern darum, wie viel Ressourcenkonzentration unsere Gesellschaft verträgt. Das hat Herr Mayer ja auch benannt. Und das ist der Punkt. Wir müssen daran gehen, dass wieder diese Unternehmensgewinne, dass die wieder auch in unsere Staatshaushalte gehen. Wir müssen verhindern, dass eben die Privatisierung gesellschaftlicher Infrastruktur fortschreitet in einer Weise, dass zum Beispiel, und da will ich jetzt mal auch einen Stachel ins Fleisch schieben, die Bertelsmann-Stiftung als private Unternehmensstiftung unheimlich viel Politik bis tief in die SPD treibt. Ja, das sind eben auch Aspekte, wo ich viel lieber dieses Geld, Bertelsmann hat jetzt wieder einen gewaltigen Unternehmensgewinn gemacht, wenn wir den in staatliche Infrastruktur kriegen würden, dann könnten wir tolle Sachen machen.
Dankeschön. Kurz zu dem Grundeinkommen. Also ich habe immer so das Gefühl, natürlich, es gibt die Grundsicherung hier, aber das ist ja nicht das, was mit dem bedingungslosen Grundeinkommen dann erreicht werden soll. Grundsicherung, das, also Sie sagten Arbeitslosengeld 2, das ist ja für viele dann auch mit einem unglaublichen Druck auch verbunden, weil sobald man anfängt, dann Eigeninitiativ irgendetwas zu machen, irgendwie dazu zu verdienen, dann hat man ganz, ganz schnell Reglementierung und kriegt dann im Prinzip auch wieder Abzüge bei dieser Grundsicherung. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist natürlich eine interessante Spielerei mit möglichen auch negativen Folgen. Aber eigentlich soll das ja, glaube ich, einfach eine gewisse eine Sicherung bieten, die dann jeder Person frei ermöglicht, sich eben sehr stark zu engagieren, beruflich zu engagieren, was natürlich dann auch zur Folge hätte, dass man anders auftritt, gerade wenn es dann um Aushandeln von Bezahlung geht. Aber auch gleichzeitig dann eben zu sagen, gut, wenn ich das nicht will, dann muss ich vielleicht auch gar nicht viel mehr machen, weil ich eben auf einem gewissen Level dann mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen dann auch zurechtkommen kann. Also das ging mir ein bisschen verloren in den Antworten oder Reaktionen auch vorhin.
Diesen prägnanten Input. Jetzt habe ich noch Sie.
Jetzt sind es drei Themen geworden. Es war einfach anfangs eins, aber jetzt möchte ich da doch noch kurz rekurrieren. Sie sagten gerade, ein Unternehmer steht hinter diesem Grundeinkommen. Das ist ein anthroposophischer Unternehmer und ich weiß nicht, inwieweit Sie die Dreigliederung kennen. Da ist nach Rudolf Steiner die Arbeit komplett von Gehalt getrennt. Das heißt, die Idee dahinter ist eine ganz andere. Dadurch sollen gesellschaftliche Kräfte freigesetzt werden. Das ist so das eine. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Götz Werner das alles umsetzt, aber das ist die Idee, die dahinter steckt. Das Zweite, was auch gesagt wurde, Bildung. Ich arbeite selber in einer Bildungsstiftung und es wird immer gesagt, damit kann man es irgendwie schaffen. Aber es ist ja die Frage, schafft man es wirklich mit Bildung weiterzukommen? Ich war selber mal arbeitslos und saß neben mir eine Doktor der Chemie und die bekam jetzt dann Hartz IV und sagte, so viel Geld habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Vorher hat sie ihren Doktor an der Uni gemacht. Darauf will ich jetzt auf den dritten Punkt kommen. Mittelschicht, auch dieser Begriff wurde für mich sehr schwammig benutzt. Was ist die Mittelschicht? Bedeutet das Geld? Bedeutet das Intellektualität? Also es gibt immer noch diese Generation Praktikum. Was bedeutet eigentlich, in zur Mittelschicht zu gehören? Und was bedeutet es für unsere Gesellschaft, wenn wir studierte Menschen, egal ob welchen Hintergrund sie haben, benachteiligt oder nicht, einfach sozusagen, ja, ich sag mal grob, verhungern lassen, dass sie sich über Hartz IV freuen?
Dankeschön. Jetzt haben wir doch nochmal eine ganz schön breite Palette eingesammelt. Ich würde Sie jetzt bitten, darauf möglichst prägnant zu antworten. Wer von Ihnen beiden möchte anfangen?
Ich überlasse ihm ganz viele Fragen, deswegen
okay.
Mache ich.
Sie machen es aber trotzdem kurz.
Ganz kurz. Also was die Medien anbetrifft, das ist natürlich eine gewisse, Kenner sagen, antagonistische Symbiose zwischen Politik und Medien.
die wirken zusammen, obwohl sie letzten Endes entgegengesetzte Interessen haben, weil sie einige übereinstimmende Interessen auch haben. Das stimmt sicherlich, da haben Sie recht. Die wirken da zusammen, aber im Wesentlichen nach den Mediengesetzen. Die regieren das Geschäft. Das Zweite ist, da sind ja Tendenzmedien. Die Tendenz ist der Mainstream. Und der Mainstream besagt im Grunde, die eigentlichen Konflikte der Gesellschaft ausklammern, gar nicht erst thematisieren, wenn Sie jetzt politische Tendenzmedien wiederbeleben wollten. Das wäre eine gute Idee, da würde ich sofort mitmachen. Da müssen wir mal drüber diskutieren, wie man das machen kann. Denn solange wir Tendenzmedien hatten, gab es einen Pluralismus in der öffentlichen Debatte, haben sich die Medien gegenseitig korrigiert, weil ganz klar war, was das eine Medium brachte, wird von dem anderen in Frage gestellt. Aber bei den Mainstream-Medien, wo sie immer alle übereinstimmen, hat natürlich der naive Leser den Eindruck, das muss ja stimmen, die stimmen ja alle überein. Aber was übereinstimmt, sind vielleicht nur die Vorurteile und die Perspektiven. Also wenn es da eine Chance dafür gäbe, solche Tendenzmedien wiederzubeleben, hätte ich durchaus was dafür. Die andere Frage, die ich noch beantworten will, also ich bin schon der Meinung, wenn wir so große Unternehmensvermögen haben, dann müssen die Fragen diskutiert werden, wer bestimmt über die Unternehmensvermögen, wie ist das mit der Mitbestimmung, wie ist das mit der Teilhabe am Betriebsvermögen und all diese Dinge. Was davon ist privat, sodass der nominelle Eigentümer darüber verfügt und was davon ist eigentlich Sache der ganzen Belegschaft oder auch der Gesellschaft. Diese Diskussion, die muss dann aufgemacht werden wieder. Die hatten wir aber schon ein paar Mal. Das ist keine neue Diskussion. Aber da gab es schon interessante Ergebnisse vorher.
Dankeschön. Ich habe noch die Punkte juristische Personen, Bildung und Mittelschicht auf meinem Zettel. Und auch nochmal das Grundeinkommen, wenn Sie da auch nochmal was sagen möchten. Aber das haben wir auch schon sehr breit angesprochen.
Ja, ich sage vielleicht nochmal kurz, ALG 2, da teile ich natürlich die Kritik. Da würde ich mir auch ein anderes System, das sozusagen generöser, pauschalierter, weniger rigide, weniger kontrollierend, weniger kleinteilig, weniger bürokratisch und stärker sozusagen ermunternd operieren würde. Und ich denke, das ist ein System, an dem muss man nach wie vor bauen. Das funktioniert so nicht und hat eben auch ist stark mit dem Stigma belastet. Und das ist eben anders beim garantierten Grundeinkommen. Das hat eben auch sozusagen, was ich schon vorhin gesagt habe, was Charmantes, durchaus eine positive Ausstrahlung. Aber ich denke, wir müssen sozusagen, stimme ich mit Herrn Mayer überein, sozusagen auf der Grundsicherung, die wir jetzt haben, die im Prinzip weiterentwickeln. Und das betrifft die Höhe, das betrifft aber auch die Art der Vergabe und sozusagen der administrativen Behandlung von Personen, die meiner Ansicht nach häufig eben auch am Ziel vorbeiläuft. Mittelschicht, gut, da könnte ich jetzt ganz viel zu sagen, wie man die Mittelschicht soziologisch definiert. Ich habe hier nur was zur Einkommensmittelschicht gesagt, aber natürlich gehört Bildung und Beruf dazu. Ich selber nutze ein Konzept der Mittelschicht, wo wir sagen, das geht einerseits sozusagen um materielles Kapital, also Einkünfte und Vermögen in einem bestimmten mittleren Bereich, und zum Zweiten, was wir kulturelles Kapital, also vor allen Dingen Bildung nennen. Und dazu passend einen bestimmten Typus der Lebensführung, den nennen wir investive Lebensführung. Investiv hat hier sozusagen den Charakter, man hat etwas zu investieren, also man kann sich steigern, man hat aber auch etwas zu verlieren. Man lebt nicht in der Zone des sorgenfreien Wohlstands, wo man eigentlich jeden Tag ins Spielcasino gehen kann, aber man hat auch so viele Ressourcen, dass man tatsächlich noch etwas daraus machen kann. Ich habe neulich eine Konferenz in Russland besucht, da ging es auch um die Mittelschicht, und da haben russische Soziologen uns mal so gezeigt, wie sich da die Sozialstruktur verteilt, und da sieht man, die Oligarchen kann man natürlich gar nicht zählen, die tauchen in diesen Tableaus nicht auf. Dann gibt es eine kleine Gruppe, die nennen die Mittelschicht, und eine sehr, sehr große Gruppe von 60 oder 70%, die nennen sie die Schicht unter der Mittelschicht. Das sind Personen, die haben eine Art der Lebensführung, die wir mittelschichtstypisch nennen würden. Die erziehen ihre Kinder ordentlich, die stehen morgens auf, die investieren in Bildung, die gehen zur Arbeit, aber es kommt nichts mehr raus. Es lohnt sich nicht. Sie kommen auf keinen grünen Zweig. Sie führen prekäre Existenzen. Und Herr Mayer hat das vorhin auch so ein bisschen angedeutet. Die Leute müssen auch das Gefühl haben, dass sich sozusagen diese Art von Investitionen gesellschaftlich lohnen, dass man davon ein vernünftiges Leben führen kann. Und die große Frage, die sich zum Beispiel die russische Gesellschaft und die Soziologen dort stellen, ist, wie lange wird dieser Lebensführungsmodus aufrechterhalten, wenn er keine Erträge abwirft? kommt man dazu, dass man sich sein Diplom nachher sozusagen kauft, dass man eher auf den Schwarzmarkt geht, keine Steuern bezahlt. Also all diese Arten von Gegenstrategien, die dann notwendig sind, um überhaupt zu überleben in einer solchen Gesellschaft. Und ja, vielleicht noch mal einen letzten Punkt zur Vermögenspolitik. Da gebe ich Ihnen im Prinzip recht. Was sozusagen diese ganze Frage von Vermögen und Erbschaften eben dominiert, ist stark diese Vorstellung der sozusagen mittelständischen und kleineren Familienunternehmen, die in große Schwierigkeiten geraten, wenn man ihnen eine höhere Erbschaftssteuer auferlegen würde. Ein bisschen erinnert diese Diskussion an den Mindestlohn, wo man gesagt hat, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Jobs werden verschwinden, wenn man den mal einführt. Und so ähnlich argumentieren die ja jetzt auch, dass sie sagen, guckt mal, wie viele Arbeitsplätze eigentlich da dranhängen und die gehen dann alle verlustig. Es gibt ja sehr großzügige Stundungsregelungen in Bezug auf diese Erbschaftssteuerbelastung für Familienunternehmen. Man könnte sich natürlich auch Beteiligungsformen, warum wird der Staat nicht stiller Teilhaber, wenn man nicht in der Lage ist, diese Erbschaftssteuer zu bezahlen, dann muss man nicht. Ja, das kommt noch dazu, aber es ist eben eine sehr starke ideologische, natürlich auf Eigeninteressen beruhende Diskussion und mit der muss man sich auseinandersetzen und für die muss man sich wappnen, wenn man da eigentlich ran will. So, ich lasse es erstmal dabei, habe wahrscheinlich jetzt nicht alles richtig beantwortet. Die Frage, ja, Bertelsmann Stiftung kam auch noch dazu, sage ich aber jetzt nichts weiter.
Also ich glaube, die wesentlichen Punkte sind abgearbeitet und ich habe so den Eindruck, dass wir diese einzelnen Puzzleteilchen heute Abend, die ich am Anfang erwähnt habe, tatsächlich ein Stück weit zusammengeführt haben. Was mich besonders freut, ist, dass tatsächlich auch sie untereinander Bezug aufeinander genommen haben und tatsächlich so eine gewisse Diskussion hier im Raum auch einfach entstehen konnte. Ich freue mich auch, dass, obwohl Julia Friedrichs nicht da war, ihr Thema mit den Erbschaften doch immer wieder sehr prägnant im Raum war. Und genau, jetzt ist sozusagen der Zeitpunkt, bevor ich noch ein paar organisatorische Punkte gleich sage. Herzlichen Dank an Professor Meyer und Professor Mau, dass Sie heute Abend unsere Gäste waren. Applaus